Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen zu diesem ersten Vortrag einer ganzen Wochenendserie. Heute Abend also das Thema die Endzeitrede Jesu auf dem Ölberg. Sie sehen hier auf dem Bild den Ölberg vom Tempelberg aus gesehen. Der Pfeil weist auf den höchsten Punkt des Ölberges hin. Es geht heute Abend hierbei um eine Prophetie voller Überraschungen. Die Ölbergrede Jesu ist in drei Berichten im Neuen Testament überliefert. Und zwar in den synoptischen Evangelien Matthäus 24, Markus 13 und Lukas 21. Wir werden diese drei Berichte zusammen anschauen, weil sie sich durch ihre Parallelen gegenseitig ergänzen. Ich muss ganz kurz die Vorgeschichte erklären. Es war Dienstag vor Karfreitag. Den ganzen Tag über war Jesus Christus im Tempel und hatte harte Auseinandersetzungen mit verschiedenen Gruppen des Judentums, mit Sadduzäern, mit Pharisäern und so weiter. Das ist sehr ausführlich beschrieben, zum Beispiel in Matthäus 21, bis zum Schluss von Kapitel 23. An diesem Tag wurde richtig deutlich, dass all diese Gruppen des Judentums, die wichtigen Vertreter des damaligen Judentums, Jesus Christus als Messias ablehnten. Jesus Christus ging aus dem Tempel hinaus mit seinen Jüngern und kündigte die Zerstörung des zweiten Tempels an. Als eine Konsequenz der Verwerfung seiner Person als Messias. Diese Ankündigung wird, wie Sie hier sehen, in allen drei synoptischen Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, überliefert. Nun, das war ein Schock für die Jünger. Denn der Tempel in Jerusalem damals gehörte zu den prächtigsten Bauwerken der antiken Architektur. Im Anschluss daran ging der Herr mit seinen Jüngern durchs Kidron-Tal auf den Ölberg. Vom Ölberg hier hat man den schönsten Blick hinüber zum Tempelplatz. Das hängt auch damit zusammen, der Ölberg ist ein bisschen höher als der Tempelberg. Und darum hatte man von dort her die allereindrücklichste Übersicht. Die Jünger unter diesem schockierenden Eindruck der Ankündigung der bevorstehenden Zerstörung des Tempels stellten dem Herrn vier Fragen. Diese vier Fragen finden Sie nicht in einem der drei Evangelien, die parallel die Ölbergrede berichten, sondern Sie müssen alle drei Berichte zusammennehmen. Dann kommen Sie auf diese vier Fragen. Erstens, wann wird die Zerstörung des Tempels stattfinden? Wir sehen, das kommt in allen Berichten vor. Aber zweitens, was wird das Zeichen der unmittelbar bevorstehenden Zerstörung des Tempels sein? Diese Frage wird nur in Lukas 21 gestellt und werden sehen, auch nur dort wird sie dann wirklich ausführlich beantwortet. Drittens, was ist das Zeichen deiner Wiederkunft? Und viertens, was ist das Zeichen der Endzeit? Man kann diese vier Fragen in zwei Gruppen von zwei und zwei aufteilen. Erstens, wann wird die Zerstörung des Tempels stattfinden und was wird das Zeichen sein, dass diese Zerstörung dann unmittelbar bevorsteht? Die weiteren zwei Fragen hängen zusammen mit der Endzeit und der Wiederkunft des Messias. Die Jünger waren also überzeugt, dass dieser selbe Jesus Christus noch einmal kommen wird. Und da stellen sie die Frage, was ist das Zeichen, wenn du wiederkommst? Und was ist überhaupt das Zeichen, dass dann die Zeit eben zu Ende geht, die Endzeit eben da sein wird. Also wir können sagen, zwei Fragen haben zu tun mit Ereignissen, die gerade nach dem ersten Kommen von Jesus Christus vor 2000 Jahren zusammenhängen. Wann wird die Zerstörung des Tempels sein? Was ist das Zeichen davon? Und die zwei weiteren Fragen behandeln Ereignisse unmittelbar vor dem zweiten Kommen Jesu. Was ist das Zeichen einer Wiederkunft? Was ist das Zeichen der Endzeit? Also man kann sagen, die Fragen 1 und 2 haben zu tun mit der Anfangszeit, die begonnen hatte damals mit dem Kommen von Jesus Christus. Ich muss vielleicht noch ergänzen, im ersten Johannesbrief, wenn der Apostel Johannes spricht über das Kommen Jesu vor 2000 Jahren, dann sagt er, was von Anfang war. Was wir gesehen, gehört, betastet und so weiter haben. Und da spricht er über Jesus Christus, das Wort des Lebens. Also das war die Anfangszeit. Und die Fragen 1 und 2 haben also mit dieser Anfangszeit etwas zu tun. Und, wie gesagt, die Fragen 3 und 4 haben zu tun mit der Endzeit, mit dem Ende. Nun, da muss ich ergänzen, schon das Alte Testament hat deutlich gemacht, dass der Messias zweimal erscheinen würde. Ein erstes Mal als der leidende Messias, der als Opfer für unsere Sünden sterben sollte, der Gerechte für uns, die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Aber die Propheten des Alten Testaments hatten auch klar gemacht, dass der Messias eben ein zweites Mal kommen würde als der herrschende Messias, der Gerechtigkeit und Frieden in diese Welt einführen würde und alle Probleme, die wir Menschen nicht lösen konnten, lösen wird. Nun, zwischen diesen beiden Ereignissen, zwischen diesen beiden Erscheinungen des Messias, sollte eine lange Zeitperiode liegen. Das macht schon das Alte Testament klar. Nun, wie gesagt, in Verbindung mit der Anfangszeit, die begonnen hatte mit dem ersten Kommen des Messias, stehen nun die Fragen im Zusammenhang mit der Zerstörung des Tempels. Wann wird das sein? Was ist das Zeichen dieser Zerstörung? Und nun verstehen Sie auch sehr gut, was eigentlich der Begriff Endzeit in der Bibel bedeutet. Das ist nicht das Ende der Welt. Überhaupt nicht. Also es gibt keine bibeltreuen, evangelikalen Christen, die denken, wir leben jetzt am Ende der Welt. Nein. Wenn Sie sagen, wir leben in der Endzeit, dann meinen Sie, wir leben am Ende dieser langen Zwischenzeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen des Messias. Und eben in diesem Zusammenhang sind die Fragen zu sehen, drittens, was ist das Zeichen einer Wiederkunft, was ist das Zeichen, dass eben diese lange Zwischenzeit zum Ende kommt. Ich hoffe, wir haben das jetzt alle ganz gut begriffen, denn das ist eben eine ganz wichtige Ausgangslage, um diese Berichte über die Ölbergrede Jesu gut verstehen zu können. Nun, Jesus Christus gibt die Antwort im Blick auf Fragen 1 und 2, ganz speziell in Lukas 21. Und er gibt Antwort im Blick auf die Endzeit. Aber wir müssen eben diese zwei Bereiche ganz klar in unseren Köpfen unterscheiden. Nur dann können wir diese Rede wirklich gut und korrekt in sich eben stimmig verstehen. Nun, bevor der Herr wirklich auf die Beantwortung dieser vier Fragen eingeht, gibt er eine ganz allgemeine Warnung. Er warnt vor Verführern, vor falschen Messiasen, die kommen würden. Diese Warnung nimmt Bezug auf die ganze Zwischenzeit zwischen seinem ersten und dem zweiten Kommen. Da sollten falsche Messiasse, falsche Christusse kommen. Matthäus 24,4, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, passt auf, dass euch niemand verführe. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Christus ist das griechische Wort für hebräisch Messias. Der Messias, also vielleicht erklären für die, die das noch nie so definiert gehört haben, der Messias bedeutet der verheißene Erlöser des Alten Testaments. Nun, Jesus Christus hat durch sein Kommen vor 2000 Jahren über 300 Prophezeiungen über den leidenden Messias erfüllt. Und nun sagt er also, nach seinem Weggehen werden viele falsche Christusse, viele falsche Messiasse kommen. Und dann beginnt er mit der Beantwortung der Frage, was ist das Zeichen der Endzeit, das Zeichen deiner Wiederkunft? Schauen wir den Übergang. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, der Messias, und sie werden viele verführen. Und dann kommt, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsnachrichten hören. Warum dieses Aber? Dieses Aber setzt sich nun von dieser allgemeinen Warnung der falschen Messiasse ab. Und im Weiteren geht es dann um zunächst mal 5 zusammenhängende Zeichen der Endzeit. Hier haben Sie eine ganz interessante Liste mit über 50 falschen Messiassen, die im Judentum aufgetreten sind nach dem Weggang von Jesus Christus. Und wirklich, Sie stellen fest, das ging durch alle Jahrhunderte hindurch, vom 1. Jahrhundert an bis in unsere Zeit. Also mit diesem Theudas, der zwischen 44 und 46 nach Christus aufgetreten ist, dann der Messias aus Ägypten zwischen 52 und 58, dann der namenlose Prophet im Jahr 59, Menachem der Galiläer um 66, Jonathan der Weber nach dem Jahr 70, dann Lukuas um 115, Bar Kochba zwischen 100 und 135 nach Christus, der hat ja das Judentum nochmals zu einer Revolution gegen das Römerreich angestachelt. Es wurde brutal niedergeschlagen von Kaiser Hadrian. Es gab mehr als 1 Million Tote damals unter dem jüdischen Volk. Und dann der Moses-Messias von Kreta um 440. Und so geht das hindurch, durchs ganze Mittelalter. Ich erwähne vielleicht noch ganz speziell David Alroy aus Kurdistan. Ja. Sieht das nicht so gut von mir aus? Ja. Ja, da, David Alroy von Kurdistan. Dann Abraham Aboulafia, der trat in Spanien auf, dann wieder ein anderer in Marokko, einer in Jemen und dann Asher Lemlein in Reutlingen, 1500, 1502, war gerade kurz vor der Reformation. Shlomo Molcho in Portugal und so geht das weiter. Bis ins 20. Jahrhundert, der letzte falsche Messias war Rabbi Menachem Mendel Schneerson aus New York, von dem man erwartete, er würde dann plötzlich nach Israel reisen und sich dann dort als Messias offenbaren. Man hatte bereits ein Haus bereit, seine Anhänger, etwa 400.000 Juden, hatten ein Haus bereitgestellt, damit er sich dann dort als Messias offenbaren könnte. Und plötzlich starb der alte Mann. Ja, also wirklich eine ganz schreckliche Sache, wie man im Judentum durch die Jahrhunderte ständig auf falsche Messias hereingefallen ist, die zum Teil wirklich verheerende Katastrophen ausgelöst haben. Es gibt von mir eine Audio-CD zu diesem Thema, wo ich alle diese Messias behandle, und das ist wirklich erschreckend, all diese Geschichten. Die sind kaum bekannt, aber es ist eine ganz eindrückliche Illustration dieser Warnung von Jesus Christus. Passt auf, dass euch niemand verführe. Viele falsche Messias werden kommen. Aber jetzt gehen wir auf die konkreten Zeichen ein über die Endzeit und eben auch über die Anfangszeit. In Lukas 21 da erklärt der Herr zuerst ein paar Zeichen des Endes und plötzlich, ab Vers 12, greift er zurück und sagt, vor diesem allem aber. Und dieses vor, dieses Wort vor diesem allem aber, das macht klar, hier geht es nicht um die Endzeit. Und wirklich, alles, was weiter besprochen wird, das sind Dinge, die sich im ersten Jahrhundert erfüllt haben und die einen Zusammenhang haben mit der Zerstörung des Tempels. Vor diesem allem aber werden sie ihre Hände an euch legen und euch verfolgen, sagt der Herr den Aposteln. Indem sie euch an die Synagogen und Gefängnisse überliefern, um euch vor König und Statthalter zu führen, um meines Namens willen. Es wird euch aber zu einem Zeugnis ausschlagen. Hier wird übrigens klar, es geht hier um eine Verfolgung der an Jesus Christus Gläubigen von jüdischer Seite her. Darum werden sie an die Synagogen, wo die örtlichen Gerichte waren, überliefern. Also sehr detailliert an Synagogen, Gefängnisse. Und das alles wird dann eine Gelegenheit sein, um Zeugnis von Jesus Christus abzulegen. Nun, wie ist das alles gekommen? Ja, am Freitag nach diesem Dienstag wurde Jesus Christus gekreuzigt. Auf Verlangen des obersten jüdischen Gerichtshofs, des Sanhedrins. Und danach, einige Wochen später, kam Pfingsten. Die Apostel haben verkündet, Jesus Christus ist am dritten Tag auferstanden. Sie haben ihn lebendig gesehen, mit ihm gesprochen, mit ihm gegessen. Sie sind Augenzeugen dieser Tatsache. Aber dieses Zeugnis führte dazu, dass die Apostel verhaftet wurden. Und es kam zu einer massiven Verfolgung der Judenchristen. Also diese Juden, die glaubten, dass Jesus der Messias ist, durch das übrige Judentum. Das können Sie alles in der Apostelgeschichte im Neuen Testament nachlesen. Apostelgeschichte 3 bis 8. Und es gab wunderbare Gelegenheiten, um eben gerade vor Gericht Zeugnis abzulegen von dem Sterben und der Auferstehung von Jesus Christus. Nun weiter wird hier gesagt, nicht nur sie werden euch überliefern, sondern und euch vor Könige und Landpfleger zu führen, um meines Namens willen. Und Sie merken Landpfleger in der Mehrzahl. Lesen Sie in der Apostelgeschichte weiter, diese Dokumentation der ersten drei Jahrzehnten des christlichen Zeugnisses, dann sieht man, wie Paulus vor den Landpfleger Felix geführt wird. Apostelgeschichte 23. Und einige Zeit später, das mit Felix war also im Jahr 58, im Jahr 59 wird Paulus vorgeführt vor den Landpfleger Porcius Festus. Apostelgeschichte 25, das war der Nachfolger von Felix. Er ist bereits der Plural erfüllt, Landpfleger. Nun, wird aber auch noch gesagt im Text, um euch vor Könige, auch wieder in der Mehrzahl, und Landpfleger zu führen, um meines Namens willen. Wenn man in der Apostelgeschichte liest, dann findet sich die Geschichte in der Apostelgeschichte 26, wie Paulus vor König Agrippa, einen Unterkönig des Kaisers von Rom, vorgeführt wurde, in einer informellen Gerichtsverhandlung. Aber in dieser Verhandlung hat sich dann Paulus auf das oberste Gericht des Römerreiches berufen, auf den Kaiser, und so wurde er dann später nach Rom geführt als Gefangener. Im Jahr 62 erschien Paulus dann vor Kaiser Nero, dem König über alle Könige im Römischen Reich. Apostelgeschichte 28. Da war auch schon erfüllt vor Könige. Und der Apostel Paulus konnte da wirklich auch vor Nero eben die ganze frohe Botschaft, das Evangelium von Jesus Christus darlegen. Gegenüber der Nummer 1 des damaligen Weltreiches. Und jetzt lesen wir weiter. Lukas 21, Vers 20. Wenn ihr aber Jerusalem von Armeelagern umzingelt sehet, alsdann erkennet, dass ihre Verwüstung nahe gekommen ist. Dass alsdann die in Judäa sind, auf die Berge fliehen und die in ihrer Mitte sind, daraus entweichen und die auf dem Lande sind, nicht in sie hineingehen. Denn dies sind Tage der Rache. Nun, wir haben gesehen, wie sich eine Angabe um die andere in diesen Versen von Lukas 21 erfüllt hatten bis zum Jahr 62. Aber jetzt kommt etwas ganz Neues. Wenn ihr Jerusalem von Armeelagern umzingelt seht. Das Ganze hat sich so erfüllt. Im Jahr 66 gab es einen spontanen jüdischen Aufstand in Galiläa, in Nordisrael, gegen die römische Besatzungsmacht. Die jüdischen Truppen hatten in der ersten Zeit gewaltige militärische Erfolge. Und das zwang die Römer, immer mehr Legionen nach Israel zu verlegen. Übrigens, schließlich wurde ein Drittel aller Legionen aus dem gesamten Weltreich, das bis nach England ging, bis nach Britannien, in Israel zusammengezogen. Um diesen Aufstand brutal niederzuschlagen. Ganz Galiläa wurde schließlich wieder zurückerobert. Dann auch all die jüdischen Siedlungen im heutigen Jordanien, in Transjordanien. Dann wurde Judäa, der südliche Teil des Landes Israel, erobert. Die römischen Truppen gingen dem Toten Meer entlang, kamen nach Qumran. Die Leute von Qumran hatten gesehen, jetzt kommt die Zerstörung unserer Siedlung, haben ihre Rollen aus der Bibliothek in Höhlen untergebracht, um sie vor der Vernichtung zu schützen. Die Römer haben Qumran verbrannt, man hat die Brandschicht aus dem Jahr 68 gefunden. Und dann ging die Armee hinauf zur Hauptstadt nach Jerusalem. Die Armeelager wurden rund um die Hauptstadt aufgestellt. Und dann wussten die Juden Christen, das ist genau das, der Punkt hier. Wenn ihr aber Jerusalem von Armeelagern umzingelt seht, alsdann erkennt, dass ihre Verwüstung nahe gekommen ist. Das war im Jahr 68. Und dann geschah etwas Unerwartetes. Kaiser Nero, der ja kurz zuvor um 66, 67 den Apostel Paulus durch Enthauptung ermordet hatte. Das war der Apostel für die nichtjüdischen Völker. Und auch den Apostel Petrus, den führenden der 12 Apostel, die für die 12 Stämme Israels waren, hatte er kreuzigen lassen mit dem Kopf nach unten. Im Jahr 68 beging Kaiser Nero Selbstmord. Und das gab eine Unruhe, einen Aufruhr im ganzen Römischen Reich. Und der damalige General in Israel, Vespasian, dachte, oh, ich möchte Kaiser werden. Er hat den Krieg gestoppt und ging nach Rom und wurde tatsächlich in der Folge Kaiser. Aber genau dieses Ereignis war geschehen. Armeelager umzingelten Jerusalem. Und nun konnten die Judenchristen wissen, jetzt müssen wir fliehen. Jetzt müssen wir fliehen auf die Berge. Jetzt kommt die Zerstörung Jerusalems und des Tempels. Aber man hätte sich fragen können, wie kann man fliehen, wenn da überall die Kontrollposten sind? Der Krieg wurde gestoppt. Und so konnten die frei durch alle Kontrollen hindurch. Die gingen auf die Berge des heutigen Westjordanlandes, über den Jordan nach Pella. Und König Agrippa, das war der Agrippa, vor dem noch vor kurzem Paulus dieses eindrückliche Zeugnis abgelegt hat in dieser informellen Gerichtsverhandlung, Apostelgeschichte 26. Dieser Agrippa wurde zwar nicht ein Christ, der hatte damals nur so höhnisch zu Paulus gesagt, in kurzem überredest du mich, ein Christ zu werden. Aber er hat realisiert, Christen sind überhaupt nicht staatsgefährdende Elemente. Die sind okay, die kann man so stehen lassen. Und deshalb hat er alle diese Judenchristen als friedliebende Bürger in Pella aufgenommen. Aber, wie gesagt, Vespasian, der General, wurde Kaiser in Rom. Und im Jahr 70 schickte er seinen Sohn Titus als neuen General nach Israel, um den schmutzigen Krieg zu Ende zu führen. Im Frühjahr 70 kommt Titus. Und er sieht, oh, jetzt kommt gerade das Passafest. Alle Juden aus dem ganzen Land müssen, gemäß der Tora, hinaufziehen an einen Ort, den der Herr auserwählt hat, um seinen Namen dort wohnen zu lassen, nach Jerusalem, um dort die Passalämmer zu schlachten. Die durfte man nicht irgendwo schlachten. Alle gingen nach Jerusalem und auch aus dem Ausland kamen Juden nach Jerusalem. Aber die Judenchristen wussten, wir dürfen nicht mehr nach Jerusalem. Grundsätzlich müssten wir nach der Tora, aber jetzt für diese Zeit hat der Messias gesagt, wir müssen fliehen. und die sind nicht mehr zum Passafest gegangen. Titus hat gewartet, bis die Stadt zum Bersten voll war. Ein Augenzeuge aus dieser Zeit, Josephus Flavius, dessen Berichte wir heute noch haben, sagt, es waren etwa 2,7 Millionen Menschen in Jerusalem. Als die Stadt zum Bersten voll war, schloss Titus definitiv den Belagerungsring. In einem 140 Tage dauernden, blutigen, brutalen Krieg machte er Jerusalem und den Tempel dem Erdboden gleich. Mehr als 1 Million Juden sollen ums Leben gekommen sein, nach dem Augenzeugenbericht von Josephus Flavius. Aber von keinem einzigen Judenchristen, also Juden, der an Jesus als Messias glaubte, ist bekannt, dass er in diesem Krieg ums Leben gekommen wäre. Denn die gingen ja nicht mehr nach Jerusalem. Die waren gerettet in Pella. Das war dieses verhängnisvolle Jahr 70, in dem dann der jüdische Tempel unterging. Und zwar genau im gleichen Monat, in dem Jesus Christus Jahre zuvor vor den Toren Jerusalems gekreuzigt worden war. Nachdem der Sanhedrin im Tempel in der königlichen Säulenhalle ihn zum Tod verurteilt hatte. Die Prophetie geht weiter. Jesus Christus sagt in Vers 22, denn dies sind Tage der Rache, damit alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Wehe aber den Schwangeren und den Säugenden in jenen Tagen. Denn große Not wird in dem Lande sein und Zorn über dieses Volk. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen, weggeführt werden unter alle Nationen. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Genau das ist geschehen. In der Folge der Verwerfung des Messias Jesus, im Jahr 70 wurde der Tempel zerstört in Jerusalem, und das jüdische Volk wurde von da an in einem Prozess von Jahrhunderten aus dem Land herausgerissen und wörtlich unter alle 5 Kontinente der Welt zerstreut. Von Südamerika bis nach China und von Nordamerika bis nach Australien und bis nach Südafrika und natürlich nach Europa. Wie es hier steht, gefangen weggeführt unter alle Nationen. Und von da an war Jerusalem nie mehr eine jüdische Stadt. Immer unter fremder Besatzung. Wie es hier steht, und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, aber nicht ewig, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Das heißt, in der Endzeit kommt die Wende, dann sind die Zeiten der Nationen erfüllt. Und die Wende kam 1967, im Sechstagekrieg, als das jüdische Volk zum ersten Mal wieder die totale Oberhoheit über den Tempelberg in Ostjerusalem erhielt. Nun, ganz interessant ist Folgendes. Schon die Propheten des Alten Testaments hatten vorausgesagt, dass in der Folge des Kommens des leidenden Messias das jüdische Volk zerstreut werde, weltweit. In Verbindung mit dem Kommen des herrschenden Messias hatten sie aber geweissagt, dass in der Zeit davor das jüdische Volk wieder gesammelt werde, aus aller Welt, und zurückgeführt werde ins Land der Väter. Und das ist natürlich für uns schon sehr eindrücklich, weil wir genau in dieser Zeitepoche leben. Wir sind Augenzeugen, wie 3 Millionen Juden aus allen 5 Kontinenten, aus über 100 verschiedenen Ländern zurückgekehrt sind ins Land der Vorväter. Und sie haben den Staat nach fast 2000 Jahren wieder neu gegründet. Und ich möchte ganz kurz zeigen, wie das wirklich in der Bibel so steht. Im Alten Testament schon. In Hesekiel 38, da geht es um ein Volk aus dem Norden, das in der Endzeit Israel angreifen wird. An diesen künftigen Angreifer gerichtet, sagt Gott, am Ende der Jahre, das ist ein anderer Ausdruck für die Endzeit, Am Ende der Jahre sollst du in das Land kommen, das vom Schwert wiederhergestellt sein wird, zu einem Volk, das aus vielen Völkern gesammelt sein wird, auf die Berge Israels, welche beständig verödet dalagen. Ja, es wird herausgeführt sein aus den Völkern. Also die Endzeit ist die Zeit, in der das jüdische Volk wieder zurückkehrt aus allen Völkern ins Land der Väter. Es ist nicht die Zeit des Weltuntergangs, sondern es ist die Zeit der Rückführung der Juden und des Kommens des herrschenden Messias. Diese Rückführung der Juden in der Endzeit wird an vielen prophetischen Stellen ausführlich behandelt. Auch mit ganz konkreten Details, woher sie kommen werden. Aus China, aus Ägypten, aus dem äußersten Süden. Von Israel aus der äußerste Süden, wo es noch Menschen gibt, ist Südafrika. Das sind zu Tausende gekommen in unserer Zeit. Sie werden kommen aus dem äußersten Norden in großer Zahl. Von Israel aus gesehen, der äußerste Norden ist Russland. Und das ist der Russland, GUS und die frühe Sowjetunion, das ist das Haupteinwanderungsgebiet der Juden überhaupt. Und so in allen Details ist das geschildert, diese Rückkehr in der Endzeit. Und wann hat das begonnen? 1882. Dieses Jahr kann man sich gut merken, muss man sich merken. Das ist dieses Jahr markiert die erste massive Einwanderungswelle von Juden ins Land der Vorfahren. Und nach dieser ersten Einwanderung, oder hebräisch Aliyah, kam dann die zweite Aliyah, die dritte Aliyah, die vierte und so weiter, bis eben diese Millionen zurückgekehrt sind. Also, wenn schon die Rückkehr der Juden so typisch ist für die biblische Prophetie als die Zeit des Endes, die Endzeit, dann kann man sagen, die Endzeit ist eigentlich seit 1882. Ich möchte das jetzt auch noch ganz konkret darlegen, hier Hesekiel 36 als ein Beispiel, Vers 24, da spricht Gott zum jüdischen Volk, und zwar im 6. Jahrhundert vor Christus. Also Jahrhunderte bevor sie weltweit zerstreut wurden, wird bereits gesprochen über ihre weltweite Rückkehr. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Und das sehen wir heute. Vor unseren Augen. Also, in diesem Sinn können wir sagen, die Endzeit als eben diese Abschlusszeit, dieser langen Zwischenzeit von dem ersten bis zum zweiten Kommen des Messias, ist insofern bereits eine Periode von 127 Jahren. 1882 bis heute. In einem Prozess, der bis heute anhält, kehrt das jüdische Volk zurück. Jetzt habe ich hier ganz am Ende der Endzeit die Wiederkunft Jesu eingezeichnet. Aber hier diese grünen Striche, die deuten weitere Prophezeiungen an über die Endzeit. Ich bin im Moment dran, ein Buch zu schreiben mit dem Titel Leben wir wirklich in der Endzeit? Und da behandle ich über 160 prophetische Einzelaussagen über die Endzeit, die sich ab 1882 bis heute erfüllt haben. Also, ich meine, wenn man so zwei, drei Punkte nennen würde, dann sagt man, ja, gut, das ist zwar schon eindrücklich, zum Beispiel diese Rückkehr der Juden, aber vielleicht Zufall oder irgend so, ja? Aber die Verknüpfung der einzelnen Ereignisse, nicht wahr, macht es jeden denkenden Menschen unmöglich, von Zufall zu sprechen. Ich meine schon, diese weltweite Rückkehr der Juden ist weltgeschichtlich ohne Parallele. Also schon das ist etwas Besonderes, aber das ist erst ein Punkt aus 160 Punkten. Nun, die Anfangszeit, wenn man das so sagen kann, war ja eigentlich auch eine klar abgesteckte Periode, damals von 135 Jahren. Nicht wahr? Vor 2000 Jahren wurde Jesus Christus in Bethlehem geboren. Und er trat auf als Prediger. Er wurde gekreuzigt. Im Jahr 70 wurde Jerusalem, der Tempel, zerstört und dieser Prozess der jüdischen Zerstreuung nahm ihren Anfang. Aber auch weitere Ereignisse fanden statt, bis schließlich 135 bei diesem Aufstand unter Bar Kochba alle Reste eines Judenstaates durch die Römer am Boden zertreten waren. Im Jahr 135 war der Judenstaat endgültig vorbei. Und dann kam diese lange Zeit der jüdischen Heimatlosigkeit, Staatenlosigkeit, verfolgt, gehasst, von Ghetto zu Ghetto wandernd, überall unerwünscht. Aber das war so die Anfangszeit vom Kommen des Messias bis zum Untergang des Staates. Ja, jetzt kommen wir zu den Zeichen in der Endzeitrede Jesu auf dem Ölberg im Zusammenhang mit der Endzeit. Was da noch eindrücklich ist, ist Folgendes. Die Jünger baten eigentlich um ein Zeichen. Was ist das Zeichen deiner Wiederkunft? Gut, noch ein zweites. Und das Zeichen der Endzeit. Also, eins und eins, zwei. Aber der Herr gab ihnen eine ganze Serie von Zeichen, nämlich mehr als 20. Aber nun ist es ganz wichtig, gut zu verstehen, was diese Zeichen wirklich bedeuten. Nachdem Jesus Christus in Matthäus 24 bereits 5 erste Zeichen genannt hatte, sagt er in Vers 8, alles dieses aber ist der Anfang der Geburtswehen. Diese Zeichen werden mit Geburtswehen verglichen. Und ich glaube, da muss man nicht unbedingt eine Mutter sein, um das zu wissen. Geburtswehen, die kommen nicht einmal und dann kommt das Kind. Ja? Sondern Geburtswehen kommen und dann kommen sie wieder zyklisch. Kehren sie wieder und in der Tendenz nehmen sie an Intensität und auch an Schmerzhaftigkeit zu. Bis am Schluss die Eskalation kommt, die Presswehen und dann die große Freude. Ein Mensch kommt in diese Welt. Sie merken, ich kann sprechen wie eine Mutter, aber ich habe das 6-mal erlebt. Also meine Frau natürlich, aber ich habe ja mitgekämpft und mitgelitten, nicht wahr? Nun, verstehen Sie Folgendes. Diese Zeit zwischen dem ersten Kommen und dem zweiten Kommen von Jesus Christus wird in der Bibel genannt das gegenwärtige Zeitalter. Epheser 1, Vers 19. Und diese Zeitepoche wird hier in dieser Bildersprache der Wehen verglichen mit der Zeit der Schwangerschaft. Das ist auch eine Epoche, eine Periode von normalerweise etwa 9 Monaten. So genau kann das ja niemand sagen. Denn das Wichtigste ist nicht, dass man den Termin errechnen kann, sondern das Wichtigste ist, dass man auf die Endzeitzeichen der Schwangerschaft achtet. Und das sind eben die Wehen. Man muss sie richtig interpretieren, ja, damit man nicht auf wilde Wehen reinfällt. Aber eben, Mütter, die das schon einmal erlebt haben, das zweite Mal wissen sie es ganz genau. Und so werden also diese Wehen, die das Ende der Schwangerschaft ankündigen, werden hier verglichen mit diesen mehr als 20 Zeichen, die das Ende der Zeit und die Wiederkunft Jesu, sein Kommen als Mensch in diese Welt ankündigen. Nun, wir haben bereits diesen Begriff vernommen, der Anfang der Wehen. Und das nimmt Bezug auf diese 5 ersten Zeichen, die der Herr seinen Jüngern vorstellt. Zusammengefasst sind das folgende. Erstens Massenkriege. Zweitens Revolutionen. Drittens Hungersnöte. Viertens Seuchen. Fünftens Erdbeben. Und dann, es ist ganz wichtig, dass man den Text sehr genau liest. Also man soll die Bibel nicht lesen wie ein Roman, ja? Sondern eben als die Bibel, das Wort Gottes. Und dann sagt Jesus Christus, danach werden seine Nachfolger, die Christen, verfolgt werden. Also auf diese zeitlichen Verhältnisse muss man gut achten beim Lesen. Alles dieses aber ist der Anfang der Geburtswehen. Nun, so auf den ersten Blick könnte man sagen, ja gut, Kriege, das ist ja immer wieder gegeben. Revolutionen auch, Hungersnöte auch. Was ist das Besondere daran? Nicht wahr? Ja gut, das ist eben das, die Gefahr, wenn man wilde Wehen, das sind das wilde Kontraktionen des Mutterleibes, die aber nichts weiter zu bedeuten haben, die sind im Allgemeinen harmlos. Ja, die darf man natürlich nicht verwechseln mit den eigentlichen Wehen. Nun, das erste Zeichen habe ich umschrieben als Weltkriege. Und das ist ja das Eindrückliche. Matthäus 24, 6 beginnt so. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsnachrichten hören. Passt auf, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Eben, wie gesagt, oberflächlich könnte man sagen, ja, Kriege ist nichts Besonderes, hat es immer gegeben in der Weltgeschichte. Wie soll das ein Endzeitzeichen sein? Nun, was hier aber vielleicht auffallen mag, ist, hier geht es nicht einfach um Krieg, sagen wir zwischen Deutschland und Frankreich, ja, sondern Nation gegen Nation, Königreich gegen Königreich. Das deutet Massenkriege an. Und weiter, ihr werdet aber von Kriegen hören. Steht aber von Kriegen und Kriegsnachrichten hören. Das deutet an, dass diese Kriege auch geografisch ausgedehnt sind. Nicht wahr? Von Kriegen hört man in der unmittelbaren Nähe und Kriegsnachrichten dann weit weg. Jetzt vergegenwärtigen wir uns 1882. Juden beginnen massenhaft zurückzureisen ins Land der Vorfahren. 1883, 84 und so weiter. Und dann, was geschah 1914? Der Erste Weltkrieg brach aus. Ich war in der Schule. Der Erste Weltkrieg 1914 bis 1918, der Zweite Weltkrieg 1939 bis 1945. Das lernt man dann einfach so, um das an der Prüfung wiedergeben zu können. Aber was Lehrer normalerweise unterlassen ist, dass sie erklären, warum war das der Erste Weltkrieg 1914? Da müsste man unterstreichen, nun, das war das erste Mal in der Weltgeschichte, dass es das Phänomen eines Krieges, bei dem alle 5 Kontinente betroffen waren, überhaupt gegeben hatte. Das war ein neues Phänomen der Weltgeschichte. Und Konsequenz, etwa 23 Millionen Tote. Das hat man in der ganzen Menschheitsgeschichte nie erlebt. Da hat man sich gesagt, nach dem Krieg, nie mehr so etwas. Und man hat Verträge geschlossen für Frieden und Sicherheit und so weiter. Man hat den Völkerbund gegründet, der sollte verhindern, dass je wieder sowas geschieht. Und ein paar Jahre später kommt der Zweite Weltkrieg. Das Phänomen, was es so noch nie gegeben hat in der Weltgeschichte, in der Menschheitsgeschichte, wiederholt sich ein paar Jahre später, Konsequenz, wohl mehr als 70 Millionen Tote. Zum ersten Mal Einsatz von atomaren Massenvernichtungswaffen. Übrigens zum ersten Mal Einsatz von chemischen Massenvernichtungswaffen. Das ist wirklich erschütternd und wirklich, wenn man das weltgeschichtlich anschaut, ein Weh von einzigartiger Schrecklichkeit. Nun, eben muss man sehen, die Verknüpfung, dass es genau in diesen Jahren, wo die Juden beginnen zurückzukehren, zu diesen Ereignissen kam. Hier sieht man farbig alle Länder, die im Ersten Weltkrieg betroffen waren. Grau. Nur die grauen Gebiete sind, die waren wirklich außerhalb. In Europa, da ganz im Zentrum, so wie ein Loch in Käse, das ist die Schweiz, nicht wahr? Und das ist die Karte für den Zweiten Weltkrieg. Noch weniger graue Gebiete. Das ist wirklich erschütternd. Und natürlich auch da wieder, die Schweiz war gerade so eine Insel außerhalb. Und da kann man sehr gut illustrieren, was es heißt, ihr werdet von Kriegen hören. Ich meine, meine Eltern, die hörten alles, was geschah in Deutschland und Frankreich, Italien, Österreich. Und dann kamen diese Nachrichten von Japan mit den Atombomben über Hiroshima und Nagasaki. Das waren Kriegsnachrichten vom Ende der Welt. Sieht man die Ausdehnung? Nation gegen Nation, Königreich gegen Königreich. Genau so war es. Jetzt habe ich da so ein Schema aufgestellt. Sie sehen also, ab 1882 kehren die Juden zurück in einen Prozess. Und als erstes Zeichen aus der Endzeitrede sind diese Massenkriege. Erster Weltkrieg, da der Zweite Weltkrieg. Und jetzt geht es mir eben darum, dass wir schauen auf diese zeitliche Verknüpfung dieser ersten fünf Zeichen. Übrigens, im Zusammenhang mit diesen ersten fünf sagt der Herr in Lukas 21,9, erschreckt nicht, denn dies muss zuvor geschehen. Aber das Ende ist nicht sogleich. Also der Erste Weltkrieg gehörte zwar zur Endzeit, aber das Ende sollte nicht sogleich kommen. Zweiter Punkt, Revolutionen. Ja, auch da könnte man sagen, ja, so Revolutionen, das hat es doch schon immer gegeben, oder? Lesen wir zuerst den Bibeltext, Lukas 21,9. Wenn ihr aber von Kriegen und Empörungen, griechisch akatastasiai, das bedeutet, wie man hier sieht, Empörungen, Volksaufstände, hören werdet, so erschreckt nicht, denn dies muss zuvor geschehen, aber das Ende ist nicht sogleich. Markus 13,8 in der Parallelstelle, und es werden Hungersnöte und Unruhen, griechisch tarachai, sein. Dies sind die Anfänge der Geburtswehen. Unruhen, Störungen der gewöhnlichen Ruhe, Erregung, Bestürzung, Tumulte. Nun, 1905 brach die russische Revolution aus. Bis 1907. Die Zaren konnten aber diesen Aufstand schließlich in den Griff bekommen und niederschlagen. Aber es dauerte nicht so lange. Während des Ersten Weltkrieges, 1917, brach dann die Oktoberrevolution aus. Und die Kommunisten übernahmen die Macht in Russland. In der Folge wurde dann die Sowjetunion aufgebaut. Wir sehen, das sind nicht so kleine Ereignisse irgendwo in einigen Winkeln der Welt, sondern Ereignisse, die die Geschicke der gesamten modernen Geschichte wesentlich geprägt haben. Aber Millionen, hundert von Millionen Menschen in die Sklaverei des Kommunismus hineingeführt hatten. Aber, ich muss noch weiterfahren mit der Revolution in China von 1911 bis 1949. Ständige Bürgerkriege, Tumulte und Aufruhr, bis dann schließlich die Kommunisten in China die Macht übernahmen. Und auch das betraf einen bedeutenden Teil der Menschheit. Ich meine, es ist doch immerhin so, dass etwa ein Sechstel ungefähr der Menschheit sind doch Chinesen. Und dann könnte man weiterfahren mit Revolutionen. Vielleicht ist noch zu erwähnen die Kulturrevolution in China 1966 unter Mao, in der wohl auch Millionen von Menschen übrigens ums Leben gekommen sind. Und so kann man weiterfahren. Aber es geht mir einfach darum, eben diese Verknüpfung zu zeigen, die Juden kehren zurück. Und dann, einige Jahre später schon, kommt diese russische Revolution. Dann die chinesischen Revolutionen, über Jahrzehnte hinweg, und die russische Revolution im Oktober, genau in Verbindung mit dem Ersten Weltkrieg. Dritter Punkt, akute Hungersnöte. Matthäus 24,7, und es werden Hungersnöte sein an verschiedenen Orten. Nicht wahr, da kann man sagen, Hungersnöte hat es ständig gegeben. Aber das Phänomen des Weltkrieges war etwas ganz Neues. Und das hat natürlich Situationen von akutem Hunger ausgelöst, in einer katastrophalen Weise. Also akute Hungersnot bedeutet, Menschen haben nichts mehr zu essen. Im Gegensatz zu chronischem Hunger, wo man einfach immer zu wenig hat. Ich komme nachher darauf zu sprechen. Also es gab diese schrecklichen Hungersnöte als Folge der Weltkriege. Nur ein Detail aus dem Ersten Weltkrieg, wer weiß das noch? Dass zum Beispiel mehrere hunderttausend Libanesen durch eine Blockade verhungert sind. Das kleine Land Libanon, ja, nur so als ein Beispiel herausgegriffen. Und dann gab es diese Hungersnöte als Folge der kommunistischen Revolutionen. Zum Beispiel 1932-33 in der Ukraine und in Russland mit 8 Millionen Toten. Gut, ich will vielleicht noch hinweisen, 1958-62 diese Hungersnot in China, das war wohl die größte Hungersnot der ganzen Menschheitsgeschichte mit 43 Millionen Toten. Das war in dieser Zeit, als die Kommunisten den großen Sprung nach vorne machen wollten. Das führte zu dieser Katastrophe. Nun sehen Sie einfach die Verknüpfung der Ereignisse. Revolutionen, Weltkriege und diese schrecklichen, akuten Hungersnöte. Ich muss natürlich auch erwähnen den chronischen Hunger. Und in dem Zusammenhang hat man ja das 20. Jahrhundert bezeichnet als das Jahrhundert der Hungersnöte. Und wir, die wir ein gewisses Alter haben, mögen uns erinnern, wie man im 20. Jahrhundert sich daran gewöhnt hat, an diesen schrecklichen Gedanken, dass Jahr für Jahr 8 Millionen Menschen an chronischem Hunger, also an Unterernährung, sterben. Und das ist heute noch genauso. Natürlich, das hängt auch damit zusammen, die Weltbevölkerung hat von 1900, 1,6 Milliarden Menschen, zugenommen auf heute über 6,5 Milliarden. Ich meine, diese Bevölkerungsexplosion hat es ja nie zuvor gegeben, in der ganzen Menschheitsgeschichte, ist absolut einzigartig. Aber, da muss man natürlich betonen, es gäbe genügend Nahrung für alle Menschen. Es gäbe Nahrung für noch viel, viel mehr Menschen, als wir heute sind. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist die ungerechte Verteilung und diktatorische und ungerechte Regimes, die Hilfe verhindern und so weiter. Aber das ist nicht unser Thema. Nur, ich möchte sagen, heute Abend werden über 850 Millionen Menschen mit chronischem Hunger zu Bett gehen. Das sind furchtbare Wehen. Schmerzhafte Wehen dieser Welt. In Dimensionen, die alles sprengen. Man muss sich vorstellen, zur Zeit Jesu, zur Zeit der Ölbergrede, gab es schätzungsweise weltweit etwa 300 Millionen Menschen. Und die Jünger hören über die Endzeit und diese Hungersnöte und wir erleben das. Ja, tatsächlich. Gegen 1 Milliarde oder Menschen haben chronischen Hunger. Vierter Punkt, Seuchen, Epidemien. Matthäus 24, 7. Und es werden Hungersnöte und Seuchen sein an verschiedenen Orten. Natürlich, Seuchen hat es immer wieder gegeben. Na, ganz schlimme Sachen, wenn man denkt, im Mittelalter, der schwarze Tod. Aber es geht jetzt wieder um die Verknüpfung der einzelnen Ereignisse. Übrigens, griechisch Leumoi hier im Text bedeutet Seuchen, Epidemien, Krankheiten. Gleich nach dem Ersten Weltkrieg kam es zu dieser Katastrophe der spanischen Grippe. Im Herbst 1918. Und innerhalb der ersten Wochen sind die meisten Menschen gestorben. Das war etwas so Katastrophales. Und darum werde ich ständig dieses Schockereignis der modernen Geschichte, das steht manchen eben vor Augen, wenn sie waren vor Vogelgrippe und vor Schweinegrippe und so weiter, weil man sich sagt, Wenn je wieder so etwas geschehen sollte. Niemand weiß genau, wie viele damals von Herbst 1918 bis Frühjahr 1919 gestorben sind, aber die Schätzungen variieren zwischen 50 bis 100 Millionen Tote. Aber ich meine, das 20. Jahrhundert kennt die Katastrophe mit AIDS. Da sind Dutzende Millionen Menschen betroffen und da gibt es bereits über 16 Millionen Tote. Und dabei sprechen wir nicht über die Dunkelziffern. Ich bin zum Beispiel einmal von Tadschikistan heimgereist und habe mich dann auf der Heimreise mit einem Schweizer Arzt unterhalten, der dort einen humanitären Einsatz gemacht hatte. Der sagte mir, in Tadschikistan weiß niemand etwas über die Zahlen mit AIDS. Aber es ist eine absolute Katastrophe. Und Tadschikistan ist nur ein Beispiel von Ländern, die zählen gar nichts. Das sind unglaubliche Zeitbomben, die da am Ticken sind. Aber dann Hepatitis B und C. Viele Ärzte sagen, das ist viel schlimmer als AIDS. In Deutschland rechnet man ja heute mit etwa 800.000 Hepatitis-Kranken. Und Ärzte sagen, das ist so schlimm. Die meisten Leute wissen gar nicht, woher sie das haben. Aber im 20. Jahrhundert, die Pocken, auf der WHO-Internetseite kann man davon lesen, wie in den 1950er Jahren jedes Jahr etwa 50 Millionen Menschen angesteckt wurden. Und es könnte bekannt sein, der größte Teil verläuft ja letal, tödlich. Das heißt, im 20. Jahrhundert müssen wir damit rechnen, dass Hunderte von Millionen Menschen an Pocken gestorben sind, bevor man die Krankheit dann ausrotten konnte. Die WHO hat vor einigen Jahren davon gesprochen, im 20. Jahrhundert haben wir 100 Millionen Nikotintote zu beklagen. Also Menschen, die gestorben sind, weil sie geraucht haben. Süchtig waren und so sich zu Tode geraucht haben. Das sind schreckliche Schmerzen. Nun, aber sehen wir eben all diese Jahre des Anfangs, als die Juden zurückkehrten. Jeder Punkt ist da beteiligt und eben nicht so, ja gut, es gab vielleicht da mal eine Seuche und nein, sondern mit ganz markanten, wirklich einschneidenden, prägenden Weltgeschichte, prägenden Ereignissen. Sind alle da. Und jetzt noch der fünfte Punkt, Erdbeben. Etwa, da könnte man sagen, ja, Erdbeben hat es schon immer gegeben. Gut, lassen wir das mal. Natürlich hat es immer Erdbeben gegeben. Indien 1905, ein Erdbeben mit 19.000 Toten. 1908 in Europa, Messina, Sizilien, Kalabrien. 72.000 Tote. In Europa. China 1920, gerade nach dem Ersten Weltkrieg. Erdbeben mit 200.000 Toten. Wir sprechen nicht über die Verletzten. Nicht wahr? Da sind ja noch viel mehr, normalerweise. Japan 1923, 150.000 Tote. China 1927, 41.000 Tote. Und so geht das weiter. Ich habe mal zusammengezählt, im 20. Jahrhundert die 140 bedeutendsten Erdbeben haben 2,3 Millionen Todesopfer gefordert. Natürlich hat es schon immer Erdbeben gegeben. Aber es hat noch nie so viele Menschen gegeben wie heute. Und darum haben solche Erdbeben Auswirkungen, katastrophale Auswirkungen wie noch nie in der Weltgeschichte. Und dann kommt noch etwas dazu. Wenn man mal die Weltkarte studiert, dann sieht man, aber die erdbebengefährdeten Gebiete, da wo die tektonischen Platten besonders zusammenkommen und besonders aktiv sind, das sind ja genau die Gebiete, die am meisten bevölkert sind. Es ist auch eigenartig. Ich meine, hat ja niemand sich überlegt, komm, wir gehen da, wo die Platten zusammenkommen und siedeln mal dort. Und wenn man dann noch ein bisschen darüber nachdenkt, dann merkt man, ja, und das sind aber hauptsächlich genau die Gebiete, wo die Menschen so arm sind und auch nicht das Geld haben, um besser gegen Erdbeben geschützt zu bauen. Das sind schreckliche Wehen. Ich möchte nur noch ein Ereignis herausgreifen, das ist China 1976. Viele mögen sich wohl noch daran erinnern. 800.000 Tote. Das war wahrscheinlich das verheerendste Erdbeben der ganzen Menschheitsgeschichte. Lukas 21,11. Große Erdbeben an verschiedenen Orten. Und jetzt sehen Sie, alles ist da in den ersten Jahren der jüdischen Rückkehr miteinander verknüpft, vorhanden. Aber das Ende ist nicht sogleich. Es ist Endzeit, aber das Ende ist dann wirklich, wenn der Messias kommt als König und Richter der Welt. Ja, und dann sollen eben Christenverfolgungen kommen. Und zwar nehmen wir da drei Punkte zusammen. Jesus Christus sagt, dann, nach diesen fünf Punkten, dann werden sie euch in Drangsal überliefern und euch töten. Und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Es ist so, dass die größte Anzahl christlicher Märtyrer, die sind im 20. Jahrhundert ermordet worden. Ich war in der Geschichte, hört man, wie das Römische Reich die Christen verfolgt hat, von Nero bis Diokletian, bis dann schließlich die konstantinische Wende kam, 312. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was im 20. Jahrhundert geschehen ist. Und zwar vor allem durch die Kommunisten in der Folge von 1917 und dann durch die Islamisten. Und das ist doch erstaunlich. Wir haben diese fünf Punkte gesehen und dann lesen wir, dann werden sie euch in Drangsal überliefern und euch töten. Oktoberrevolution 1917, und dann haben die Kommunisten beschlossen, die Vernichtung des Christentums in der Sowjetunion. Das war das Ziel. Die systematische Auslöschung des Christentums. Dann kam die Zeit mit Stalin. Millionen von Christen wurden vernichtet. Und genau so ist es gekommen. Aber bevor wir weiterfahren, einen kurzen Unterbruch. Selah, das steht ja in den Psalmen oft.